Das gleiche in Grün Weekly am 24. April 2026.
Das gleiche in Grün Weekly am Freitag. Was eine Woche. Wie war deine Woche?
Meine war wunderbar und auch nicht wahrscheinlich so anstrengend wie deine war, oder Moritz?
Ja, da war einiges los. Und da sprechen wir zumindest über zwei Events heute, denn Thema 1, DVZ Sustainability Day. Ja, ist eine heiße Phase für Events in dieser Woche. Letzte Woche erst Smart Freight Week, diese Woche DVZ Sustainability Day in Hamburg im Digital Hub. Zum Glück geht das jetzt die nächsten Wochen nicht immer so weiter, denn meine soziale Batterie ist etwas erschöpft. Die DVZ hat also eingeladen und das war ein guter Tag. Frederik Witt und Amelie Bauer haben das moderiert und organisiert und ich finde, das war insgesamt eine runde Sache, vergleichsweise untypisch für eine DVZ-Veranstaltung, das muss man schon sagen, die ja dann doch klassischerweise eher traditionell und konservativ ist. Thematisch waren es zwei Blöcke. Am Vormittag ging es so um klassische Transformationen in der Logistik, wie man von einer Strategie zur Umsetzung kommt, wie Unternehmen mit Kostendruck und verschiedenen Anforderungen umgehen. Da gab es ein paar Impulse, zwei Panel-Diskussionen. Ich war mit Chükran und Daniel von Hellmann in einem Panel. In einem zweiten waren zum Beispiel Sandra von Fiege, Bernhard von LKW Walter und Lukas von Otto. Also wirklich ein sehr bunter Mix auch von Perspektiven auf die Themen. Am Nachmittag ging es dann um Kreislaufwirtschaft mit Beiträgen von DM, von Fraunhofer, von Jungheinrich. Und es ging um die Rolle von Startups und Innovation, auch sehr gut moderiert von Eileen Schmuck. Das hat dann nochmal am Nachmittag ein bisschen Schwung in die Kiste gebracht. Insgesamt also eine runde Sache. Frederik und Amelie haben versucht, keine Perspektive auszulassen. Und das ist natürlich keine so ganz einfache Sache, da dann eine Schleife drum zu machen. Einfacher hätten sich die beiden das Leben sicher gemacht, wenn sie einfach so eine Konferenz zu Ladeinfrastruktur gemacht hätten oder so. Aber ich persönlich bin schon ganz froh drüber, dass die Themen so verschieden waren. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet, dass Frederik, liebe Grüße, mir erlaubt hatte, eine Gameshow zu organisieren. Und er wusste im Grunde gar nichts Konkretes und hat mich einfach gelassen. Und für diesen Mut und diesen Vertrauensvorschuss bin ich sehr dankbar. Ja, großes Dankeschön. Meine Frau kann attestieren, dass ich wirklich sehr gestresst war am Vorabend, weil ich mir sicher war, dass ich das super witzig finde. Aber ich hatte echt Sorge, dass Frederik hinterher denkt, oh, puh, das hätte ich mal lieber nicht laufen lassen sollen. Das Spiel startete auch ein wenig konfus, hat dann auch viel länger gedauert als gedacht, aber am Ende gut funktioniert, zumindest ich finde. Auf der Bühne hatten alle Spaß. Ich habe 10 Kandidaten rekrutiert, manchmal freiwillig, manchmal so ein bisschen gezwungen, unter anderem Helen von CoZero, Gunnar von Zufall, Chükran und Daniel von Hellmann. Und als Preis für alle Teilnehmenden habe ich am Abend vorher mit Hilfe von Claude so eine Online-Version des Familienduells gezimmert. Bisschen anderes Spielprinzip, man bekommt 5 Antworten gezeigt, die auch alle genannt wurden und muss dann raten, welches die Top-Antwort ist. Endlich mal irgendwie ein sinnvoller KI-Use-Case, der mich überzeugt. Ich trage jetzt auch bei LinkedIn AI-Bilder in meine Tagline ein. Naja, ganz ernsthaft, das hat mich eine Stunde gekostet und hätte ich da schon gewusst, was ich tue, dann wäre das noch deutlich schneller gegangen. Also, ihr alle, ihr lieben Zuhörenden, sollt es auch spielen können. Darum haben wir das veröffentlicht unter familienduell.dgig.show. Auch natürlich verlinkt in den Shownotes, aber ich sage es jetzt nochmal zum Mittippen, weil wir wissen nie so richtig, ob überhaupt jemand in die Shownotes geht. familienduell.dgig.show. Da kommt ihr zum Spiel, das sind 10 Fragen und das dauert nur wenige Minuten und ist eben humorvoll, mit wenig Selbstironie, eignet sich fürs Teammeeting, wenn jeder das für sich selbst spielt und man dann die Scores vergleicht oder alle zusammen, wie auch immer. Kleines, nettes Gimmick. Viel Spaß damit. Und auch lieben Dank an alle, die die Daten geliefert haben. Denn 100 habe ich nicht ganz gefragt, aber schon einige Menschen, die da ihre Insights reingegeben haben. Timo, was hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe eine Studie mitgebracht. Und zwar die Studie, der digitale Produktpass Befähiger der Kreislaufwirtschaft? Bei dieser Studie geht es um das Thema digitaler Produktpass, wo ich der Meinung bin, das hat sogar eine separate Folge mit einem Interviewgast verdient. Und ich nenne das Thema liebevoll den Baseballschläger der Regulatorik. Also ein bisschen martialisch. Und die Studie, die ich mitgebracht habe, ist vom Fraunhofer-Institut. Die haben das im letzten Jahr veröffentlicht. Und von dem möchte ich jetzt berichten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht noch eine zweite oder dritte Studie mitbringe, weil mich das Thema auch total brennend interessiert. Wie gesagt, wenn unsere Zuhörenden vielleicht da auch irgendwie wissen, mit wem man sich da unterhalten müsste, der ein bisschen mehr Expertise hat als wir beide hier, bitte gerne uns kontaktieren. Aber zurück zur Studie. Was wollten die Forschenden wissen? Ja, wie weit sind Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen? Aber dann eben speziell, was wissen sie über den digitalen Produktpass und kann dieser Pass tatsächlich helfen, die Circular Economy in der Praxis halt voranzubringen? Befragt wurden diverse Unternehmen, vor allem aus Baden-Württemberg, von Kleinbetrieben bis zum Großkonzern, quer durch die Lieferkette von OEMs bis Zulieferer und eben auch Dienstleister. Kurz zur Einordnung, was ist überhaupt der digitale Produktpass? Der digitale Produktpass ist ein Datensatz, der ein Produkt über den gesamten Lebenszyklus begleitet, mit Infos zur Herkunft, Materialien, Energieverbrauch, CO2-Fußabdruck, also der Product-Footprint, Reparatur- und Recycling-Möglichkeiten. Und Ziel ist dabei mehr Transparenz, bessere Entscheidungsgrundlagen und am Ende mehr Kreislaufwirtschaft. Zur Studie. Was zeigt sie? Zum einen beim Thema Nachhaltigkeit sind viele Unternehmen schon irgendwie unterwegs. 39% messen die Nachhaltigkeit ihrer Produkte, etwa mit CO2-Fußabdruck nach ISO-Standards und Umweltproduktdeklaration. Noch mehr, nämlich 76% beschäftigen sich mit Kreislaufwirtschaft, zum Beispiel mit Recyclingkonzepten oder der Lebenszyklusoptimierung mithilfe digitaler Zwillinge. Zum digitalen Produktpass selbst. Denn da ist immer noch ein gewisser Abstand zwischen Reden und Machen. Kein einziges Unternehmen hat ein DPP komplett umgesetzt.
Dass einen gewissen Abstand zu nennen, ist ja auch lustig.
Ja, wir müssen ein bisschen tiefer reingehen, weil okay. Es ist aktuell noch nicht verpflichtend. Also von daher ist das jetzt auch noch nicht mal irgendein Vorwurf. Denn, und das ist viel entscheidender, 26% arbeiten an Initiativen zu der Einführung von DPP. Aber 56% machen bisher nichts. Und das ist halt das große Gap. Der Rest, die Verbleibenden, was sind das, 23% oder so, die haben gar keine Angaben gegeben. Also wir reden hier tatsächlich erst von einem Viertel, was sich damit beschäftigt. Und das ist das Gap, was viel zu groß ist. Beim Wissen darüber sieht es schon ein bisschen besser aus, wenngleich auch dort ist ein Gap. 69% sagen, sie haben schon von dem Konzept gehört oder sich damit beschäftigt. 31% gar nicht. Übersetzt heißt das, der DPP ist in vielen Köpfen angekommen, aber erst in wenigen Roadmaps verhaftet. Und spannend ist, das hat die Studie auch untersucht, die Frage danach, sind Unternehmen überhaupt bereit, sensible Produktdaten zu teilen? Und die Antwort ist grundsätzlich ja, aber nur unter klaren Bedingungen. Knapp die Hälfte sagt, wir teilen Nachhaltigkeitsdaten in der Lieferkette, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Datensicherheit und ein positiver Business Case. Weitere 36% würden teilen, wenn der Zugriff unbefugter zuverlässig ausgeschlossen ist und nur 15% lehnen das Thema kategorisch ab. Also Datenbereitstellung ja, aber nur, wenn Schutz und Nutzen stimmen. Und warum geht es trotzdem so langsam? Als wichtigste Barrieren nennen die Unternehmen hohen Aufwand und fehlende Kapazität. Welch Wunder. Einen noch nicht klar erkennbaren Mehrwert, Probleme bei der Verfügbarkeit der nötigen Daten und Defizite in IT-Infrastruktur und technologischen Fähigkeiten. Und dazu kommen natürlich noch Bedenken zu Datenschutz, Kosten und unklarer zukünftiger Regulierung. Die Studie betont aber auch, wer diese Hürden früh adressiert, kann sich einen gewissen Vorsprung erarbeiten, zum Beispiel durch effizientere Prozesse, bessere Datenqualität und eben neue Geschäftsmodelle rund um Service und Kreislauffähigkeit. Zum Schluss wirft die Studie noch einen Blick auf die Anwendungsfälle, die Unternehmen für den DPP sehen, vor allem in Kombination mit digitalen Zwillingen. Ganz vorne liegen die Optimierung des Energieverbrauchs und die CO2-Bilanzierung und ebenfalls wichtig, Stärkung der Zirkularität, vorausschauende Wartung, nachhaltiges Design, bessere Materialauswahl und die Optimierung von Material- und Logistikprozessen. Damit wird klar, der digitale Produktpass ist aus Sicht vieler Unternehmen nicht nur ein Regulierungsthema, sondern ein potenzieller Enabler für Effizienz, neue Services und eben echte Kreislaufwirtschaft. Und an einem Satz könnte man diese Studie so zusammenfassen: Unternehmen sehen im digitalen Produktpass ein wichtiges Werkzeug für mehr Transparenz und Kreislaufwirtschaft, Aber sie werden ihn nur dann konsequent umsetzen, wenn Datensicherheit garantiert ist, der Aufwand beherrschbar bleibt und ein klarer geschäftlicher Nutzen sichtbarer wird.
Ja, Produktdaten und Logistikdaten verknüpfen ist, glaube ich, tatsächlich ein spannendes Thema, wo ich auch mal reingucken möchte. Ich habe jetzt bei der Smart Freight Week gelernt von einer Vertreterin von DAO, dass der Outbound-Transport zum Beispiel aus dem Chemiewerk nicht Teil des Product Carbon Footprint ist. Oh. Und dass das dann so schwierig wird, da irgendwelche Dinge dem Kunden näher zu bringen, weil zählt nicht. Und bei Chemie, Grundstoffen ist Product Carbon Footprint halt schon ein wichtiges Thema. Heute ist Donnerstag, 16.37 Uhr. Heute war der Girls and Boys Day, der Tag, an dem Schulkinder Einblicke in geschlechtsuntypische Berufsfelder bekommen sollen. Und ich hatte ja schon mal erzählt vor ein paar Wochen, dass ich an der KLU ein großes Event veranstalten möchte für 30 Mädchen aus so der 5., 6. und einzelne aus der 7. Klasse. Und das war heute. Und die waren hier und das war toll. Und richtig anstrengend. Und jetzt ist noch ein Mädchen übergeblieben, das im Grunde nur darauf wartet, dass wir jetzt endlich mal nach Hause gehen. Meine Tochter. Und die hat sich eben selbst in den Podcast eingeladen mit dem quasi Bait. Sie würde es dann all ihren Freundinnen schicken und dann hätten wir 7 Zuhörer mehr. Also lassen wir sie doch einfach mal selbst erzählen, was wir heute gemacht haben und was sie über Logistik gelernt hat.
Hallo Ida, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und dir?
Oh, ich kann nicht klagen. Du hattest heute einen spannenden Tag, davon gehe ich aus. Magst du mir und auch den Zuhörenden mal davon berichten?
Also, ich fand es auch sehr cool. Wir waren 30 Kinder und am Anfang haben wir einmal eine Einführung gemacht, haben Quiz gemacht, haben ganz viel darüber geredet, was da Logistik eigentlich ist. Und dann wurden wir in Gruppen aufgeteilt und haben dann ganz verschiedene Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel versucht, Eier so einzupacken in Kartons mit ganz vielen Verpackungsmitteln, dass wir die runterschmeißen können, ohne dass sie kaputt gehen.
Und sind welche kaputt gegangen?
Nein, gar nicht. Also nur eins beim Verpacken.
Sehr schön. Und habt ihr noch was anderes gemacht?
Ja, wir haben auch mit VR-Brillen uns etwas angeguckt, ein Video zum, wie das Essen, was wir essen, immer vom Bauernhof zum Beispiel, dann auf unseren Teller kommt. Und wie dieser lange Weg dauert, bis das eigentlich da ist, und mussten dann selber so einen Weg aufzeichnen. Und genau.
Das heißt, ihr habt einen guten Überblick über die Lieferkette, ist das Wort auch mal gefallen, die Lieferkette dahinter? Ja, sehr schön. Das heißt, ihr habt ein bisschen da reinschnuppern können. Und ich weiß, glaube ich, auch, das hatte mir zumindest der Moritz erzählt, dass ihr auch noch ein weiteres Spiel gemacht habt. Kannst du mir da auch mal von berichten?
Man musste mit so kleinen ferngesteuerten Gabelstaplern ein Parcours durchqueren und dort auch Kisten absetzen auf den Europaletten.
Und hast du gewonnen?
Nein, aber ich war die dritt- oder zweitschnellste.
Das ist sehr gut. Was war denn schwieriger, den Gabelstapler zu bedienen oder die Palette abzusetzen?
Den Gabelstapler zu bedienen. Weil wenn man rückwärts gefahren ist, dann war immer schwer, wo jetzt die Reifen hin müssen, dass man jetzt nach links oder rechts fährt.
Gibt es von all den Sachen, die ihr gemacht habt, irgendetwas, was bei dir jetzt auch hängen geblieben ist im Sinne der Logistik? Hast du Logistik besser verstanden, mehr verstanden? Ist da irgendeine, oder auch eine Erkenntnis, die du gewonnen hast?
Also am Anfang hatte ich davon keine Ahnung, so was es überhaupt jetzt so richtig bedeutet. Also ich wusste, dass es dieses Wort gibt, aber was es bedeutet, eigentlich nicht richtig. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen so einen Eindruck davon, wie das funktioniert oder was damit gemeint ist.
Das heißt, du weißt auch, woran dein Vater auch arbeitet?
Ja, genau.
Nächstes Jahr ist ja wieder Girls and Boys Day. Würdest du empfehlen, dass Kinder auch etwas in der Logistik halt ausprobieren?
Auf jeden Fall. Also ich finde, das war cool. Und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Sehr schön. Dann danke ich dir dafür.
Ja, tschüss.
Ich kann das in jedem Fall jedem und jeder nur wärmstens ans Herz legen, mal was mit und für Schulkindern zu machen, egal ob Junge oder Mädchen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ist ganz anders. Es war eine ganz überraschende Erfahrung. Jedes Bild, was ich gezeigt habe, von so einem großen Container-Terminal im Sonnenuntergang oder so, einfach so ein cooles Bild, war sofort die Nachfrage, ist das KI? Bei jedem Bild, ist es KI? Mhm. Es war total spannend zu sehen, wie sie sich versucht haben, bei so Quizfragen den Weg zu bauen. Also wenn die Frage ist, wie viel Schienennetz gibt es denn in Deutschland, kam sofort die Frage, wie lang ist Deutschland nochmal von oben bis unten, damit sie sich so dem annähern können. Total cool. Also ich glaube, für die Mädels war es ein guter Tag, würde ich sagen. Die haben spielerisch so ein bisschen was über Logistik gelernt. Jetzt keine Definition, aber so ein bisschen, was so dazugehört, was das mit Taylor Swift zu tun hat und vieles mehr. Große Empfehlung.
Darum habe ich nicht gesprochen.
Ja, das verrate ich dir bei Gelegenheit. Große Empfehlung. Ihr, liebe Zuhörenden, habt jetzt ein Jahr Zeit, um für den nächsten Girls Day was zu planen. Das kann ich nämlich vielleicht schon mal sagen, da wollen wir dann auch wohl wieder mit dabei sein. Gibt es natürlich übrigens auch für Jungs. Auch das ist bestimmt ein Angebot, was sich lohnt auszurichten. Und dann schließen wir ab mit zwei Kurzmeldungen. Einmal Good News der Woche in den USA im Bundesstaat New Mexico. So, und das alleine ist jetzt ja schon spektakulär, ne? Dass man sagt Good News in USA in einem Satz. Ja, da ist der größte Windpark der USA ins Netz gegangen. Fast 1000 Turbinen, ganz still und heimlich, ohne Band durchschneiden, ohne Feuerwerk. Es passiert also weiterhin, trotz der Rhetorik, der Führung unserer transatlantischen Partner. So, Timo hat jetzt die Airquotes gesehen. So, warum passiert das weiterhin? Weil es Sinn macht. Wir haben schon mal darüber berichtet. Texas ist der größte Erzeuger von erneuerbarer Energie in den USA, deutlich vor Kalifornien, einfach weil es betriebswirtschaftlich so viel Sinn macht. Fossils predigen, aber Windenergie ausbauen, genau mein Humor, aber da kann sich vielleicht sogar unsere Bundesfossilministerin noch was von abschauen. So, und jetzt wirklich zum Schluss noch eine Veranstaltungsempfehlung von Herzen. Letzte Woche war ja die Smart Freight Week, das haben wir jetzt ja alle schon mehrfach gesagt und gehört und da haben wir ja auch schon drüber berichtet am letzten Freitag, aber jetzt nicht so detailliert, was die einzelnen Inhalte und Erkenntnisse angeht. Wer die Veranstaltung verpasst hat und noch so ein bisschen konkreter wissen will, was da diskutiert wurde, was vielleicht verschiedene Framework-Entwürfe sagen, in welche Richtung das geht und so weiter, dem sei ein Webinar von unseren Freunden von Ship Zero ans Herz gelegt, zusammen mit Vertretern vom Smart Freight Center und All Chiefs. Das ist am Dienstag um 14 Uhr und online, also mit geringen Zugangshürden. Ihr wisst ja, wir machen hier keinerlei Werbung, die irgendwie bezahlt ist. Alles, was wir empfehlen, finden wir persönlich einfach gut. Und die Jungs und die Mädels von Ship Zero, die kennen wir schon ganz lange. Die machen super Arbeit. Ich bin mir sicher, das Webinar wird gut und da kann man was mitnehmen. Vielleicht ist das ja was für euch. Link ist auch in den Shownotes.
So, das war's für diese Woche. Ich persönlich bin jetzt ein bisschen angefixt aufgrund der Berichte des Girls Day beispielsweise, des Spielerischen. Ich habe hier vor mir tatsächlich Spiele liegen. Ich werde nächste Woche davon berichten. Für diese Woche war es das. Habt eine schöne Woche, schönes Wochenende. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag, jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. So auch nächste Woche. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.